Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
Schön bist du dabei bei dieser Folge von «Endlich leben». Ich bin Evelyn Gutknecht. Und vielleicht hast du schon gemerkt, das ist keine neue Folge. Wir machen bei «Endlich leben» nämlich gerade eine Sommerpause. Am 18. August sind wir dann mit einer neuen Folge zurück. Bis dorthin gibt es an dieser Stelle eine Best-of-Serie. Für heute habe ich eine Folge vorgenommen, die mich selber herausgefordert und gleichzeitig auch sehr bereichert hat. Herausgefordert, weil wir über ein Thema reden, das kontrovers ist und wo ich selber auch noch gar nicht so recht weiss, wo ich stehe, was ich darüber denken soll. Wir reden über assistierten Suizid oder auch Sterbehilfe. Das beschäftigt meinen Gast, den Fabian Wendel. Vor ein paar Jahren hatte er einen ganz schweren Unfall und ist seitdem Tetraplegiker. Das heisst, er ist brustabwärts gelähmt. Dass er überhaupt überlebt hat, grenzt an ein Wunder. Er hat ein neues Leben geschenkt bekommen. Ein Leben, das aber so ganz anders ist. Vorher war er ein Top-Banker, ein Büro am Paradeplatz in Zürich, überall auf der Welt herumgechattet. Jetzt ist er auf Hilfe angewiesen bei ganz alltäglichen Sachen.
Und jetzt liegt es an mir, etwas aus dieser Situation zu machen. Sich zu überlegen, was kann ich noch. Es ist schon wieder das zweite Mal geboren zu werden.
Diese Aussage zeigt, der Fabian ist ein Kämpfer. Er will leben. Und gleich gibt es eben auch die Momente, wo er über aktive Sterbehilfe nachdenkt. Also ob er einmal selbstbestimmt und freiwillig aus dem Leben gehen will. Zum Beispiel mit Exit. Weil sein Leben ist seit dem Unfall ein Kampf, sagt er. Über diese Optionen, mal selbstbestimmt aus dem Leben gehen, redet er auch viel mit seiner Familie, besonders mit seiner Frau.
Ja, das Schönste und Berührendste war, wo ich nach einem Jahr nochmal Rückenoperationen hatte. Dort hat mir meine Frau gesagt, weißt, ich würde es begreifen, wenn du nicht mehr wirst mögen. Und das war eigentlich von meiner Sicht der schönste Liebesbeweis gewesen. Das Verständnis.
Du merkst, es gibt viel zu besprechen mit dem Fabian. Und im Fall auch zu lachen. Er hat Humor und der steckt an. Vielleicht fordert dich das Thema auch raus. Dann will ich dich ermutigen, um Fabian einfach zuzuhören und die eigene Prägung, die eigenen Gedanken ein bisschen probieren auf die Seite zu schieben. Und noch schnell zur Erklärung. Es gibt verschiedene Arten von Sterbehilfe. Bei der passiven Sterbehilfe verzichtet man auf lebensverlängernde Massnahmen. Oder man tut Behandlungen, die das Leben eigentlich verlängern sollte, abbrechen. Die direkte, aktive Sterbehilfe, also die gezielte Tötung durch Dritte, ist in der Schweiz verboten und strafbar. Erlaubt ist aber der assistierte Suizid oder auch Freitod. Die sterbewillige Person nimmt selber ein tödliches Medikament, das der Arzt verschrieben hat. Es gibt Organisationen wie Exit oder Dignitas, die diesen Prozess begleiten. Und über diese Art von Sterbehilfe reden wir jetzt in dieser Folge. Leider passiert es mir im Gespräch aber, dass ich von der aktiven Sterbehilfe rede. Das ist so eigentlich nicht korrekt. Ich meine nämlich den assistierten Suizid, zum Beispiel eben durch Exit. Aber jetzt los, gehen wir zum Fabian Wendel heim auf Weinfelden im Thurgau. Fabian, ich freue mich mega, dass ich heute bei dir sein darf, in Weinfelden. Mit Blick auf die Berge hückeln wir hier. Und du wirst uns Einblick geben, mir und allen, die zuhören, aus deinem Leben, aus den letzten Jahren, die schwierig waren. Kann man das so zusammenfassen? Oder wenn du jetzt einfach schnell in ein paar Sätzen, ein paar Worte müsstest über die letzten Jahre reden, was für Worte würdest du da brauchen?
Das ist eine gute Frage. Ein Lebenskampf, würde ich sagen. Ein Kampfkrampf. Sich mit der Ungewissheit auseinandersetzen, was die Zukunft bringt. Ja.
Mhm. Auch ein Überlebenskampf, gell?
Es absolut.
Es war ja auch unsicher gewesen, wie überlebst du und wenn ja, wie? Auf das werden wir jetzt zu reden kommen. Du hast im 2022 einen ganz schweren Unfall gehabt. Da möchte ich nachher unbedingt darauf eingehen und was das alles ausgelöst hat. Aber zuerst einmal, hey, stell dich doch kurz vor, wer bist du, Fabian?
Ich bin Fabian Wendel, bin 50, Familienvater, verheiratet mit Rahel, drei Kinder. Ja, und so habe ich unterwegs in einem guten Miteinander.
Mhm. Ist das also das, wo du kannst sagen, hey, das ist so ein bisschen etwas von dem, was dir am wichtigsten ist, Familie, das, was dich auch ausmacht, Familienvater sein, Ehemann sein, oder gibt es da noch andere Sachen, die dich definieren?
Nein, so ein bisschen die miteinander zusammen etwas erleben, einander können dienen, ermöglichen, ermutigen. Da würde ich sagen, macht mich aus. Ja.
Mhm. Ich habe es vorangetönt, deinen schweren Unfall, den du im 2022 gehabt hast. Du bist biken in der Ferien im Wallis mit deiner Frau und deinem jüngsten Sohn. Und dort bist du 25 Meter in die Tiefe gestürzt. Wenn ich mir das vorstelle, was für ein Gebäude 25 Meter hoch ist, da kenne ich jetzt nicht in meiner Nachbarschaft nicht gerade viele Gebäude. Also hast du wirklich einen mega heavy Sturz gehabt. Du magst dich nicht erinnern an diesen Sturz, wahrscheinlich zum Glück, oder?
Ja, das ist spannend. Also mein Hirn hat auch den Sturz selber, den Tag, wo das passiert ist, und sogar den Tag vorher komplett gelöscht.
Mhm.
Auch, ich weiss nicht mehr, wie wir ins Wallis gekommen sind. Wir gehen dort jedes Jahr eins bis zweimal bei unseren Freunden vorbei, gehen Skifahren oder biken. Und ich habe keine Ahnung mehr.
Mhm. Bist du noch froh, dass du gar nicht mehr weisst? Oder hättest du gerne manchmal noch so gewisse Sachen, Erinnerungen an diesen Tag?
Das ist eine gute Frage. Zum Teil sehnst du dich schon nach, warum? Eine Antwort auf das Warum.
Also warum gestürzt bist,
warum ist dazu gestürzt, was hätte ich ja anders machen können? Fakt ist, ich kann es jetzt nicht mehr anders machen.
Mhm. Es hat ja niemand gesehen, gell? Es kann niemand sagen, Fabian, so ist passiert, du bist vorausgegangen.
Ja.
Deine Frau, dein Sohn haben dich nicht gesehen stürzen, haben dann einfach irgendwann gemerkt, oh, etwas ist komisch, du bist nicht rum.
Genau.
Und ich angefangen zu suchen und dein Sohn hat dich dann entdeckt, wie du mit dem Kopf, mit dem Gesicht in einem Bach gelegen bist. Ja, was hat man dir erzählt, weißt du, über das, wie man dich gefunden hat? Was haben dir vielleicht auch die Ärzte nachher gesagt? Was sie so für einen Eindruck gehabt haben, wo du ins Spital gekommen bist?
Also, was ich jetzt noch eben mitbekommen habe, ist, dass es wirklich sehr extrem war, mich zu bergen. Sehr steil. Auch gerade Vertreter spezielle Situation, dass bei einem so Unfall Familienangehörige dabei sind, gefunden haben. Oft sind die Familien nicht beteiligt bei so einem Ereignis. Da hat schon die Vertreter beeinflusst, das zu machen. Und es war auch so steil, das Gebiet, dass meine Frau und mein Sohn nachher nicht haben dürfen, wieder aus dem Gebiet rauslaufen. Sondern sie sind auch ausgeflogen worden, dass sie sich nicht auch noch verletzen.
Mhm. Also wirklich ein gefährlicher Ort. Mhm.
Ja.
Und ich habe in einem Video, wo du eben auch über deine Geschichte erzählst, habe ich gehört, hast du gesagt, deine Überlebenswahrscheinlichkeit, also die war eigentlich sehr klein gewesen, oder einerseits von dem Sturz, den du erlebt hast, aber eben auch, dass du in einem Bach gelegen bist, weil das Herz hört irgendwann aufschlagen bei einer gewissen Temperatur, Körpertemperatur. Genau. Was sind sonst noch für Faktoren gewesen, wo die Überlebenschancen irgendwie recht abgedruckt haben?
Eben, das ist schon die Höhe auf der einen Seite. Man sagt, es ist etwa 5% Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn man aus dieser Höhe geht. Und dann auch an den Folgen, Verletzungen von dem Sturz natürlich vielleicht stirbt.
Mhm.
Also weisst du, habe ich natürlich von Milz über Nieren, über also nebenbei noch dann irgendwo erfahren, dass ich noch 3 Rippen gebrochen hatte. Aber das ist alles Nebensache. Dann hatte ich eine Pankreasnekrose.
Das musst du dann erklären.
Entzündung von der Bauchspeicheldrüse. Die hat sich zurückgezogen. Die haben sie gar nicht gefunden am Anfang. Und die hat sich nachher zersetzt und wieder zusammengebaut. Mhm. Und nur eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. 40% überleben da nicht.
Okay.
Also weißt du, jedes einzelne Teil, sagst du, das alles, der ganze Würfel, das alles miteinander, 5%.
Mhm. Wahnsinn, oder? Auch, ja, dass dein Sohn dich dann rechtzeitig noch gefunden hat, hat genau keine Träge informieren, oder? Hätte ja auch können sein, dass sie dich lange suchen müssen.
Genau. Ja, oder wenn ich allein wäre, gehe biken. Habe ich niemand gefunden.
Mhm.
Und auch, im Helikopter drinnen, haben sie mich zuerst auf Fisch fliegen, das Kantonsspital in der Nähe. Und haben sich aber im Helikopter noch entschieden, gerade auf Bern zu fliegen. Weil sie die mehr Kompetenzen gebraucht haben für meinen komplexen Fall.
Mhm.
Und das sind alles so Entscheidungen, wo der Bruchteil von Sekunden dann die entsprechenden Retter entscheiden, was machen wir jetzt. Und dann auch in Bern ankommen, da haben sie mich wirklich zusammengeflickt. Und die haben ein paar Mal hat der Arzt gesagt, jetzt muss er aufwachen. Jetzt muss er irgendeine Reaktion zeigen oder sonst ist es vorbei. So stellen wir ab.
Maschine abstellen, die dich am Leben gehalten haben in diesem Moment. Offensichtlich haben sie die Maschine nicht müssen abstellen. Also irgendwann ist die Reaktion von dir gekommen, zeigt, da bin ich. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Da ist zum Teil einfach nur eine Reaktion, ob du eine Hand bewegst oder das Gesicht bewegst. Kommuniziert. Hast nicht gross. Wenn du bist an der Lungenmaschine und du wirst fast jeden Tag mindestens einmal operiert.
Wahnsinn.
Ja.
Also hat man immer wieder mal etwas Neues entdeckt. Oh, das ist noch kaputt, das müssen wir wieder zusammenflicken. Mhm. Ich stelle mir vor, eben, du hast ja das alles nicht wirklich mitbekommen, aber für deine Familie muss das der Horror gewesen sein, oder? Was erzählen sie dir von dieser Zeit?
Das war schon sehr intensiv gewesen. Also die erste Woche hat meine Frau eigentlich auf die Ips in Bern übernachtet quasi. Ja.
Jetzt bist du ja dann irgendwann mal aufgewacht und hast ein bisschen angefangen zu realisieren, was da passiert ist, was du, in was für einem Zustand du bist. Magst du dich erinnern an den Moment? Oder sind das verschiedene Momente gewesen? Weißt du, so ein bisschen Puzzleteile? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das sind so im Nachhinein einzelne Erlebnisse, die du noch hast. Ich habe nach etwa 6 Wochen hat der Sammy, ein Freund von mir, ein Gerät mitgebracht, wo du hast mit den Augen Wörter schreiben
können. Mhm.
Also es trägt deine Augen und schaut, welche Buchstaben du gerne auf dem Bildschirm schreiben willst. Und da habe ich in einer halben Stunde 2 Wörter geschafft und nachher nicht mehr.
Wow. Also 6 Wochen lang hast du eigentlich gar nicht können kommunizieren mit deinem Umfeld. Das stelle ich mir mega hart vor.
Und das heisst, du erfährst gar nicht, was eigentlich passiert ist.
Also, weil du es auch nicht gehört hast, weißt du? Oder hat man dir gesagt, du hast es nicht verstanden? Oder hast du eben nicht nachfragen
können? Nein, hast du nicht nachfragen können, hast du auch nicht einordnen können. Du bist wie in einem Traum.
Mhm.
Und du hoffst, dass der Traum irgendwann aufhört. Also, du machst bewusst, habe ich zum Teil die Augen zugemacht und gesagt, okay, jetzt ist vorbei. Jetzt ist gut. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt ist gut. Also so
nach dem
Motto, Gott, jetzt kannst du den Traum abstellen, jetzt ist gut, jetzt habe ich begriffen, wie das ist, wenn man Tetraplegiker ist und sich nicht bewegen kann und nicht mitteilen kann. Jetzt habe ich es gerade begriffen. So nach dem Motto, die Lektion habe ich jetzt gelernt, ist gut, jetzt können wir wieder
back to normal.
Genau, das alte Programm starten.
Ja.
Genau.
Also das heisst, du hast schon irgendwann mal geschnallt, oh hoppla, irgendetwas ist wirklich gar nicht mehr gut. Also das ist eine Situation, in der ich nicht drin sein will. Ich holte mich hier raus in dem Sinn. Du hast angesprochen, Tetraplegiker. Also das heisst, bei dir sind Wirbel gebrochen und du kannst ab der Brust abwärts, hast du keine Möglichkeit mehr, dich zu bewegen.
Genau.
Ja, weißt du, das Realisieren, hey, das ist jetzt mein neues Leben. Wann ist das gekommen?
Die Frage ist es jetzt schon gekommen?
Hm.
Das ist, denkst du oft immer wieder, nein, das kann es nicht sein. Und probierst etwas zu machen oder träumst von etwas, was einfach nicht mehr möglich ist. Oder jetzt nicht möglich. Und das ist schon, denke ich, entscheidend auch gewesen, dass ich überlebt habe, dass du den Willen hast, wieder zu leben, noch zu leben.
Das hast du gehabt, schon früher, oder?
Das hatte ich vor dem Unfall schon gehabt. Vor dem Unfall war ich schon jemand, der, denke ich, von meiner Denkweise mehr fürs Leben ist als gegen das Leben.
Also bist du ein Kämpfer, würdest du
sagen? Ein Kämpfer, ja.
Mhm. Und gleich ist es dann etwas anderes, wenn man als gesunder Mensch ein Kämpfer ist, wo man alle Möglichkeiten hat zum Absolut. Kämpfen, oder ob man in einem Bett oder in einem Rollstuhl gefesselt, klingt jetzt ein bisschen krass, aber vielleicht hast du so einen Moment gegeben, wo du dich so gefühlt ja. hast und dann musst du kämpfen. Also das braucht nochmal ganz andere Ressourcen, Energie, Wille. Wo hast du das hergenommen?
Gute Frage. Also ich denke, es ist schon, haben wir vorher schon angesprochen, Familie, Freunde, können mit ihnen zusammen etwas erleben. Und auch Gott gibt mir die Ressourcen, zum sagen, ja, ich probiere es. Ja, ich stand wieder auf. Auch wenn es aufsteht, noch nicht ganz so gut.
Mhm. Ja, jetzt schon alles. Das ist auch nur du, machen
so. Oh ja, ja, oder? Nein, das ist ganz wichtig. Das ist mal ganz wichtig, der Moment, wo du nicht mehr kannst über das lachen. Dann wird es gefährlich. Aus meiner Sicht.
Mhm. Also so ein bisschen schwarzer Humor ist...
Das ist wichtig. Ja. Da. Ja. Und ich geniesse es, die Momente. Also, und das ist auch spannend, auch in der Familie, da lachen wir drüber.
Okay.
Über so. Gestern hat mein Sohn gesagt, gell, da, hinter dieser Aussage kannst du, glaube ich, nicht stehen. Dann sage ich, nein, hinter dieser Aussage kann ich nicht stehen.
So gut.
Gib mir so Mühe. Weißt du, gib mir Mühe, aber es geht nicht.
Oh. Du hast Gott ins Spiel gebracht. Ja, wie kann Gott einem da eine Ressource sein und helfen, wenn du ja gleichzeitig denkst, ja, warum hast du nicht gemacht, dass das nicht passiert oder dass ich den Unfall nicht habe oder dass es besser rauskommt? Weißt du, so, hast du so Gedanken, wo du denkst, ja, super, warum hast du mich nicht bewahrt vor dem?
Ja, also die Gedanken hat man, und es wäre ja komisch, wenn ich die nicht hätte. Also wenn du bei so etwas nicht Gott anklagst und sagst, warum lässt du dazu? Aber hat man auch die Möglichkeit gegeben, zum Überleben.
Mhm.
Also wer bin ich da, zum ihn anklagen? Das ist Teil vom Leben, ist ein Risiko. Es kann sein, dass man verunfällt. Kann auch sein, dass du über die Straße laufst und
ja, also
das Auto nicht ja. siehst.
Aber hast du auch erlebt, dass dann der Glaube an einen Gott dir helfen kann, in dem Moment, wo du eben im Bett liegst und wenig Perspektive hast? Oder? Ja.
Ich habe gemerkt, dass Gott einen Frieden gibt. Und das ist mir sehr wichtig, die Aussage von Jesus, wo er sagt, meinen Frieden gebe ich euch und meinen Frieden lasse ich auch bei euch. Das gibt einfach einen tiefen Frieden, zum wissen, da ist jemand da, der über dem wacht.
Mhm.
Über meine Situation wacht und mir einen inneren Frieden gibt.
Und wenn schaltet sich, ist der Frieden einfach da, weißt du? So ein bisschen etwas Permanentes, oder musst du den abholen, einfordern, suchen?
Nein, ich denke, der ist eigentlich permanent da. Und der trägt.
Mhm. Mega schön.
Ja, also wie jetzt die vor einer Woche, haben sie mich notfallmässig ins Spital eingeliefert mit Verdacht auf Herzinfarkt. Und wenn du so im Krankenauto hinten drin hockst und einfach einen Frieden hast über diese Situation, wo du weißt, oh, Gott schaut.
Mhm.
Und er ist bereit, zum sagen, wenn es fertig ist. Das ist für mich schon wichtig. Ich glaube da, dass Gott entscheidet, wenn du stirbst.
Mhm. Und gleich, ich möchte jetzt da dieses Spiel bringen, das wir im Vorfeld ein bisschen besprochen haben, nämlich als ich dich angefragt habe für den Podcast, hast du mir gesagt, oh, du hättest schon eine Titelidee. Wir könnten den Titel setzen, Exit ja oder nein. Und ich dachte, spannend. Das habe ich jetzt noch selten erlebt, dass ein Gast schon konkrete Titel vorschlägt, finde ich super. Aber auch das Thema, habe ich gemerkt, ja, da habe ich jetzt noch nie mit jemandem so drüber geredet, mit einem Gast, aber finde ich sehr wichtig, sehr spannend, dass du deine Gedanken darfst teilen, weil es ist für dich ein Thema, dass, ja, es ist eben, du hast mir gesagt, schon in Notwil, du bist in die Klinik gekommen, in die Reha, Paraplegikerzentrum Notwil, und dort hat man dich schon zum ersten Mal auf das aufmerksam gemacht, hey, es gibt da Exit. Ja, erzähl mal von dem Moment.
Ja, das war spannend, das hat mich auch, sage ich mal, das erste Mal überrascht, dass man das thematisiert. Aber in einer Art und Weise, die sehr liebevoll ist, war für mich. Und man einfach gesagt hat, hey, wenn du dir das überlegst, könnten wir das nachvollziehen, dass das eine Möglichkeit ist, aber dann kannst du mit uns reden.
Mhm.
Und auch zum Teil, wenn du eine sehr depressive Phase gehabt hast, fragen sie noch aktiv noch, ja, willst du noch leben oder nicht? Oder machst du Gedanken für Suizid? Oder?
Es wäre noch krass, dass man dich dann fast ein bisschen drauf auflupft, oder nicht? Oder hast du es als etwas Positives empfunden? Es war für dich nicht so, wow, die wollen mich jetzt da fast reindrängen, dass ich ja zu Exit gehen soll?
Nein, gar nicht. Aber sie, ich denke, es regt einen Gedanken an, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen.
Mhm.
Weil ich denke, es ist etwas sehr Persönliches und sehr Individuelles. Und du kannst da nicht gross Gedanken machen, ja, wenn würde ich so etwas ja oder nein sagen, oder wie lange sollen die Maschinen noch laufen lassen? Da machst du dir vor keine Gedanken.
Als gesunder Mensch, ja, nein.
Ja,
ist ja wie
das Szenario hat es für mich nicht gegeben, darüber nachzudenken. Ja.
Und dann hat man dir das wieso zum ersten Mal unterbreitet, dass das eine Möglichkeit wäre? Und was sind so deine ersten Gedanken gewesen? So spannend? Ja, nein? Oder ja, was ist da durch den Kopf?
Es ist, nein, für mich ist das nicht keine Option gewesen. Du kämpfst und probierst zu überleben.
Mhm.
Fokus ist Überlebenskampf. Und aufgeben ist keine Option. Für mich jetzt gewesen.
Ja.
Es ist aber klar gewesen für mich, wenn du da nicht mehr willst leben, dann geht das 2-3 Tage und dann ist vorbei.
Mhm. An dieser Stelle möchte ich noch einen Einschub machen. Als ich das Gespräch mit dem Fabian dann einen Tag später im Büro durchgelassen habe, habe ich gemerkt, da hätte ich mich nachfragen. Was meint er genau, wenn er sagt, wenn ich nicht mehr leben will, geht es 2-3 Tage und dann ist es vorbei? Es hat mich beschäftigt und darum habe ich dann per WhatsApp noch beim Fabian nachgefragt. Und er hat es mir so erklärt. Einerseits haben sie im Paraplegikerzentrum einen Raum geschaffen, um über Exit, um über den Freitod zu reden, wenn man das will. Das Thema war kein Tabu. Andererseits war Fabian sein gesundheitlicher Zustand zu dieser Zeit immer wieder kritisch. Er ist ein Jahr lang künstlich beatmet worden. Und da hat er realisiert, wenn er sich selber würde aufgeben und nicht mehr würde um sein Leben kämpfen, dann wäre es wahrscheinlich relativ schnell vorbei, weil er ist zu nahe an dieser Todesgrenze gewesen. Er hat es im WhatsApp noch so zusammengefasst. Das eine in Notwil ist somit die Offenheit für einen Dialog über das Thema. Das andere ist ein persönliches Erfahren, wie nahe man am Tod sein kann und man selbst entscheiden muss. So, und jetzt zurück zum Gespräch mit dem Fabian. Und hat es die Momente jetzt schon gegeben? Jetzt sind ein paar Jahre ja vergangen, oder? Seit dieser Notwil-Zeit. Ja. Hat es da Momente gegeben, wo das Thema «Ich will nicht mehr leben» auf den Tisch gekommen ist bei dir?
Also nicht so konkret, dass ich es... Ich würde sagen, ich habe mich entschieden, mal zum Nicht-Leben. Ich kann aber mal mit meiner Frau einen sehr offenen Dialog darüber führen. Und ich würde sagen, das Schönste Schönste und Berührendste war, wo ich nach einem Jahr nochmal Rückenoperationen hatte, weil ich einen Infekt hatte am Rücken. Und sie dann die Metallverstrebungen ausgewechselt haben durch Nachverstrebungen. damit der Infekt weggeht. Und dort hat mir meine Frau gesagt, weißt, ich würde es begreifen, wenn du nicht mehr wirst mögen.
Mhm.
Und das war eigentlich von meiner Sicht der schönste Liebesbeweis gewesen in so einer Situation.
Ja.
Das Verständnis.
Als gesehen, hey, du bist wirklich so am Kämpfen. Ja, auch, könnte ich mir vorstellen, für deine Familie. Du wolltest sie nicht im Stich lassen. Aber dann von ihr zu hören, hey, ich nehme es dir nicht übel, wenn du nicht mehr willst kämpfen, wenn das zu viel verlangt ist.
Es wäre traurig, tragisch. Und wenn ich wählen kann, würde ich dann nicht wählen. Aber ich könnte es nachvollziehen.
Mhm.
Da hat man meine Frau wie mich freigegeben. Für den Entscheid.
Ja.
Weil ich habe auch gemerkt, in den Diskussionen mit ihr, habe ich dann oft probiert, so ein bisschen zu sagen, ja, komm, da ist etwas, was wir zusammen entscheiden.
Mhm.
Und dann merkst du, dann gibt es einen Konflikt, wenn beide sagen, Leben ist okay, wenn beide sagen, Sterben ist okay, aber wenn der eine anders denkt als der andere, ist das schwierig.
Mhm. Ja, was machst du denn?
Also genau, wenn ich dann sterben und meine Frau findet, nein, noch ein Leben, wäre schon noch schön. Mit welchem Gewissen könnte ich denn sterben?
Mhm.
Oder ich würde dann noch leben und sie findet, nein, sterben wäre jetzt gerade dran. Es ist eine rechte Belastung für uns alle. Dann lebe ich nachher mit einer Person zusammen, die mich auch noch gerne will. Gut.
Das würde sie wahrscheinlich auch nicht so sagen, oder?
Ja.
Weiß ja, genau. Es nicht. Ja, gell, in dem ganzen Thema aktive Sterbehilfe ist ja das grosse Thema ist ja die Selbstbestimmtheit, oder? Dass jemand selber kann bestimmen kann, ich will jetzt so nicht mehr leben.
Ja.
Und gleich denke ich, es ist eben, ja, es ist Selbstbestimmung, aber für dein Umfeld, sie können dann nicht selber bestimmen, oder? Wie jetzt ihre Zukunft aussieht, dass deine Frau dann Witwe ist, dass deine Kinder einen Papi verlieren. Weißt du, was ich meine? Es hat ja dann doch sehr viel. Es ist eine Entscheidung in ein Beziehungsnetz.
Ich bin nicht isoliert sozusagen in dieser Entscheidung.
Mhm.
Und ich denke, was wichtig ist in meiner Situation, einfach das immer wieder zu diskutieren, die Situation anzuschauen und. Und weisst, unser Banker hat uns 10 Jahre lang gesagt, mach doch eine Patientenverfügung, das wäre gut. Und bei dem Unfall habe ich keine gehabt.
Mhm.
Wir haben dann notfallmässig in Notwil gemacht. Mit dem Notar. Aber vorher hätte meine Frau nicht können einen Entscheid fällen.
Ja, man weiß es eigentlich immer, oder? Ich weiß es auch. Es wäre gut, so eine Patientenverfügung zu haben. Ich habe bis jetzt auch noch keine. Aber ich glaube auch, weil es so wahnsinnig schwierig ist, sich als gesunder Mensch reinversetzen, was ich dann würde wollen, in welchem Zustand. Also, eben du jetzt bist in einer anderen Lage. Weißt, hast jetzt eine Patientenverfügung und kannst genau sagen, das würde ich noch wählen und das nicht. Oder entwickelt sich das auch?
Das sind,
immer weiter.
Das ist ein guter Begriff, es entwickelt sich, ja. Und die Idee ist ja, dass man die ja laufend anpasst. Bis vor der letzten Operation im letzten November habe ich sie wieder gemacht, ausgefüllt, aktualisiert und auch gemerkt, ich kann dort noch nicht so dokumentieren, genau was meine Wünsche sind. Also für mich gibt es jetzt 3 Szenarien, wo ich muss sagen, nein, da mag ich nicht mehr. Also wenn ich nicht mehr kommunizieren kann.
Mhm.
Ich hatte es noch viel jemanden auf der Abteilung gehabt, gleich verletzt, wie ich bin, aber die hat nicht können kommunizieren mehr. Hat aber alles wahrgenommen.
Mhm.
Also wie so locked in.
Horrorvorstellung.
Ja, da muss ich sagen, nein. Das ist so für mich so ein Schnitt, wo wir sagen, da müssen wir etwas anderes machen.
Mhm.
Als einfach noch die Maschine laufen lassen und ich pflege den ganzen Tag und ich bin einfach ein Figetierner vor mich hin.
Ja.
Ja, da wär schwierig.
Mhm.
Oder auch wenn ich merke, sie haben Operationen, wo einfach über meinem Kraftniveau sind. Und da wäre auch ein Thema, wo ich dann sage, nein.
Also wenn nach der Operation dann wieder so geschwächt wärst,
ja,
dass
genau.
Ja, das Leben nochmal ganz anders
Also als Beispiel, konkretes Beispiel, wenn ich jetzt, wenn es noch wie Krebs diagnostiziert werde und das heisst, sie machen jetzt ein Jahr lang Chemotherapien und Bestrahlungen, und dann sage ich, ja, weiss, du siehst, es ist sehr subjektiv und situativ. Vielleicht geht es von länger gut und sage, ja, ich packe es an. Und vielleicht sage ich, ja, nein, ist zu viel.
Ja.
Und dann die letzte Frage ist sicher die heikelste, die du einfach merkst. Wenn du lebensmüde bist, sozusagen. Nicht auf der depressiven Seite, sondern einfach physischen Seite.
Ja. Hast du so Ansätze schon mal gespürt, dass du einfach so ein bisschen müde wirst? Das Leben ein bisschen. Ganz am Anfang von dem Gespräch habe ich dich gefragt, wie würdest du die letzten Jahre zusammenfassen? Und dann hat es für mich schon getönt nach sehr viel Kampf und Krampf und. Oh. Und wenn das jetzt ewig so, also ewig, Jahre so wie weitergehen, weißt du? Ja, hast du so einen Moment gehabt, und denkst, hey, jetzt bin ich wirklich langsam so müde und satt von dem?
Also vom Leben satt bin ich einfach noch nicht. Das habe ich nie gehabt. Aber einfach medizinisch. Also ich hatte ein paar Mal so Lungenentzündungen gehabt. Seit dem Unfall, wo du ähnliche Erfahrungen hast, wie wenn du Waterboarding hast oder gefoltert wirst. Du schnaufst, aber es kommt keine Luft in die Lunge.
Hm.
Aber du schnaufst, das ist wirklich etwas, würde ich sagen, etwas vom Schlimmsten, was ich erlebt habe.
So fast ein Erstickungs-
ja, genau.
Moment. So.
Genau.
Ja.
Mhm. Du brauchst dann Hilfe außen, was sie beatmet.
Ja.
Aber die Moment, da will ich nicht. Also wenn meine Prognose wäre, du kommst jetzt in so ein Erstickungsszenario für die nächste Woche, dann ja.
Also meinst du, dann wäre so etwas wie Exit für dich so ein näher greifbar oder eine Option?
Ja.
Ja.
Das hängt schon sehr stark mit wieder mit dem Situativen, mit der Prognose.
Mhm.
Ja.
Jetzt haben wir vorher auch über deinen Glauben geredet. Du hast gesagt, hey, du hast den Frieden, das Wissen, dein Leben ist irgendwo in dieser Hand von Gott. Und gleich reden wir jetzt eben über Selbstbestimmung. Wir können sagen, das will ich dann schon nicht mehr. In dieser Situation würde ich nicht reinkommen. Wie geht das für dich miteinander zusammen? So, dass einerseits vertraue ich Gott, dass er darüber bestimmt, wenn du gehst, und gleich Selbstbestimmung.
Das ist ein spannendes Dilemma oder Konflikt, ja. Was bei mir Selbstbestimmung heisst, ist immer im Dialog gebaut sein mit Gott, aber gleich selber Verantwortung übernehmen. Der Ferdinand von Sirach ist im Stück Gott. Macht eine spannende Aussage, wo der sagt gegenüber dem Bischof, ja, es ist ein Geschenk von Gott, das Leben. Ja, aber das Geschenk kann man ja auch zurückgeben.
Oh, machen wir das selten, oder?
Und genau. Aber die Aussage ist mir schon geblieben. Also. Oh. Und wenn es ein Geschenk von Gott ist, ja, warum hat er mich denn nicht bewahrt? Also da hat schon so ein bisschen, denke ich, mein Gottesbild herausgefordert.
Mhm.
Weißt du, so Sachen, wo man einfach sagt, eben, das Leben ist ein Geschenk von Gott, oder? Gott ist allwissend und allmächtig. Ja, wenn er ja allwissend und allmächtig ist zu jeder Situation, warum hat er denn dazu noch?
Mhm.
Wenn er gewusst hat, dass da passiert, weil da ist ja nicht ein liebender Vater, der das seinem Sohn antut.
Ich möchte den Gedanken vom Geschenk noch ein bisschen weiterspinnen. Also, ja, ich verstehe, was du meinst. Man könnte ja das Geschenk auch zurückgeben. Man könnte jetzt aber auch sagen, hey, dass du überlebt hast, oder? Ist ja auch eigentlich recht krass, unwahrscheinlich. Ist irgendwo ja auch ein Geschenk. Aber wenn du es dann eben nicht als Geschenk empfindest, oder? Das ist jetzt meine Frage an dich. Du bist jetzt in einem Körper gefangen, darf ich das so sagen, wo du ja nicht willst sein. Du möchtest gerne wieder können laufen, rennen, selbstbestimmt durchs Leben gehen. Und ja, ist es ein Geschenk, dass du überlebt hast für dich?
Das ist für mich ein Geschenk, ja.
Mhm.
Definitiv. Und jetzt liegt es an mir, etwas aus dieser Situation zu machen. Sich zu überlegen, was kann ich noch.
Mhm.
Es ist schon wie das zweite Mal geboren zu werden.
Mhm. Und ist das etwas, was du immer wieder ein bisschen neu musst für dich definieren? Was heisst es jetzt gerade in dieser Situation? Was mache ich jetzt aus dem Leben?
Ja, ich denke, das ist ein permanenter Prozess. Immer sich wieder Gedanken zu machen, was kann ich noch, was könnte noch sinnstiftend sein?
Hast du es schon ein bisschen fühlen können? Weißt du, so mit, ja, was ist für dich jetzt sinnstiftend heute?
Ich würde sagen, ich bin auf der Suche. Wir sind wahrscheinlich auf der Maslow-Pyramide. Das ist mir so ein gutes Raster für Motivation. Ich denke, so Food and Shelter auf die unterste Stufe, da haben wir einigermaßen stabil.
Also Essen und
genau.
Shelter, sagen wir schnell, das Wort kommt gar nicht in den Sinn.
Bedachung.
Ja, danke.
Ich denke, da haben wir langsam Sicherheit, mehr oder weniger, ist einfach nicht so stabil noch nicht. Beziehungen sind wir am Wirken. Hat sich Beziehungen verändert, wo unsere neue sind entstanden.
Mhm. Mhm. Ja.
Ja, aber du siehst, wir kämpfen uns, das Wort kämpfen schon wieder, oder?
Ja.
Wir kämpfen uns langsam wieder von unten auf, wo wir vorher, was ich ganz oben gewesen sind.
Eben, du hast, darf man mal erwähnen, also du hast einen Top-Job gehabt, oder?
Ja.
Banker am Paradeplatz, Büro, mal schnell überall in der Welt ein bisschen rumchatten, hast alles gehabt, was man sich wünscht, wahrscheinlich,
ja,
oder?
Und ich musste sagen, das bin ich.
Mhm.
Also weißt du, da habe ich mich wirklich gefühlt, als ist dann meine Person. Mein Charakter, meine Fähigkeiten gehen dort auf in diesem Job.
Mhm. Und jetzt musst du neu herausfinden, wer bist du nebst, wenn das alles weggeht.
Ja.
Ja. Ich kann mir vorstellen, da kommst du sehr nah, sehr tief so in das, in den Kern von deiner Persönlichkeit rein. Findest du das so?
Das ist schon ein neues Definieren von der Identität. Das ist wie eine zweite Person. Wenn man denkt, das sollte einen neuen Pass machen lassen. Mit einem neuen Namen.
Also ich sage, der alte Fabian Wendel, der gibt es nicht mehr so.
Der hat noch einen Einfluss auf den Neuen, aber wahrscheinlich ähnlich wie du als Eltern einen Einfluss auf deine Kinder hast. Viel Wert oder Vorstellungen, Lebensvorstellungen übernimmst.
Mhm.
Aber es ist eine neue Person. Ich finde es so spannend, wenn sie mich einmal fragen, wie gross sind sie? Im Pass steht 1,72, ja, wie gross bin ich jetzt im Rollstuhl? Hat mich niemand mehr nachgemessen.
Müssen wir mal machen, meinst
du? Oder, ja. Und dann merkst du, du bist einfach wie eine neue Person.
Ja. Stelle ich mir auch noch herausfordernd vor für die Beziehung, oder? Dass deine Frau ja jetzt eigentlich einen neuen Mann hat. Weißt du, sind das auch so Themen? Hey, ja, sie muss immer mal ein neues Ja auch haben für dich, für die Situation. Oder wie sind ihr da miteinander im Gespräch?
Ja, doch, das ist sehr wichtig, immer wieder ein Ja zu haben und in dem Moment dort, wo sie mir zu Bern gesagt hat, das wäre okay, wenn ich jetzt nicht mehr würde mögen. Sie können es nachvollziehen, habe ich auch gesagt. Dann als Antwort, ich könnte es auch nachvollziehen, wenn sie einen anderen Mann nehmen
würde.
Mhm. Es wäre hart. Es täte meinem Herz weh. Aber ich könnte es rationell nachvollziehen.
Das sind krasse Aussagen, oder?
Ja.
Mhm.
Und ich bin dankbar, dass sie noch da ist.
Mhm. Wir sind ein bisschen weggekommen von dem Thema rund um Selbstbestimmung, sich entscheiden dürfen, wann will ich gehen, wann will ich bleiben, habe ich ein bisschen rausgehört. Eben, das ist für dich ein Prozess, wo du jetzt noch nicht kannst sagen, wo stehst du genau, sondern das ist so ein bisschen. Ist das auch je nach Tagesform abhängig bei dir? Wenn du schwierige Tage hast, bist du eher dort, ich schaue die Exit-Unterlagen vielleicht doch mal an, oder weißt, ja, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es begegnet einem, denke ich, im Alltag schon in regelmäßigen Abständen. Und vor allem, weil mich dort auch fasziniert ist, wenn du anfängst über das reden generell. Triffst du viele Leute, die schon Kontakt und Berührungspunkte hatten. mit dem Thema.
Ja, mit aktiver Sterbehilfe, ja.
Ja.
Aber ist auch, eben, du hast vorhin gesagt, du bist gläubiger Christ. Ich kann mir vorstellen, so in der religiösen Szene, christlichen Szene, ist so das Thema eher schwierig, oder? Also ich bin selber christlich sozialisiert und merke da meine Prägung auch fest, so, ui, darf man das? Darf man sich mit dem auseinandersetzen? Wie geht es dir da? Hast du da schon so ein bisschen Diskussionen gehabt oder merkst du da dem Thema aus dem Weg?
Ich habe jemanden, der regelmäßig eigentlich jede Woche mit mir kommt, kann zum Mittagessen, weil ich Unterstützung brauche. Und sein Sohn hat sich das Leben genommen. Und das ist mir eine grosse Aussage, die er gemacht hat, der Sohn. Er hat gesagt, Papi, ich weiss, ich gehe ins Paradies, aber ich mag nicht mehr leben. Also wissen, wo du hingehst und dann einfach keine Lebenskraft mehr haben für die Zeit, wo du jetzt da bist. Das ist ein Gedanke, wo ich sehr stark von dieser Person eine Aussage. Ich weiss, wo ich hingehe, ich weiss, ich gehe ins Paradies, aber ich mag nicht mehr leben.
Mhm. Wo du auch kannst nachvollziehen. So die
und wo ich vorher wahrscheinlich mehr Mühe hatte, dann nachvollziehen, wo ich dann sage, okay, das ist ein Szenario, ein mögliches Szenario.
Mhm.
Und dann siehst du auch allein in meiner Wortwahl, es ist so persönlich. Und dort einfach gesehen, auf die andere Seite, wenn man sagt, nein, du musst noch ein bisschen länger durchheben, musst noch ein bisschen hängen, mehr kämpfen.
Oder mehr Vertrauen in Gott, könnte man jetzt auch sagen.
Genau. Oh, ja, das
erlaubt
dich
nicht hängen.
Ja, genau.
Ja. Sind das auch so Gedanken, wo du selber dann auch durchgehst? So, ja, eben, da ist ja das noch. Der Glaube und erlaubt mich doch nicht hängen.
Das ist genau der, du triffst genau den Nerv von dieser Diskussion.
Mhm.
Für mich ist es sehr schönes Bild ja im Luther-Film. Das war eine von der ersten Taten vom Luther, wo er gesagt hat, wo er einen Selbstmörder hatte in seiner Kirche und er hat entschieden, dass er innerhalb von der Friedhofsmauern begraben wird.
Mhm.
Weil vorher die katholische Kirche hat die als Zweiklassmenschen außerhalb vom Friedhof bestattet.
Ja.
Und da ist man schon rein, die Leute, die selbst schon machen, sind auch Teil von unserer Gesellschaft.
Mhm.
Und wie gehen wir als Kirchen mit so Leuten um? Das ist ein Gedanke, der mich beschäftigt hat. Ein bisschen provokativ, warum sind Christen eigentlich nicht die, die genau in diesen Situationen Leute am engsten begleiten?
Mhm.
Und es versteht, wenn sie wenn jemand nicht mehr mag.
Ja, sich nicht abwendet oder verurteilt.
Ja, genau.
Mhm.
Das ist sicher auch im Bereich von Hospiz, von Palliativtherapie geht viel, wo sich auch sagen, Christen beteiligen.
Mhm. Aber bei der passiven Sterbehilfe ist es, glaube ich, noch sehr umstritten. Ja, eben, es ist mega die Frage, wie du prägt. Ich merke es bei mir selber auch in der Vorbereitung auf das Gespräch. Habe ich auch gemerkt, es ist ja für mich so schwierig, mich in das rein zu versetzen. Wenn ich ja Lebensmut habe, wenn ich gesund bin, wenn ich ja im Saft bin. Wie soll ich da können mich rein versetzen, wie es jetzt dir geht, wie es jemandem geht, der nicht mehr mag? Und was mir mega wichtig wurde, ist so, dass hey, ich will doch nicht verurteilen oder beurteilen. Das steht mir doch einfach nicht zu.
Ja, das finde ich ganz eine wichtige Aussage, weil es ist so persönlich. Und ich freue mich auch bei jedem, der sagt, ich will leben, ich will kämpfen. Oder? Aber auch die zu begreifen, muss sagen, ich mag nicht mehr.
Jetzt wollen wir aufzählen, wie viel Mal dir in den letzten Jahren ist das Leben neu geschenkt wurde. Das wären einige Mal. Oder? Ich meine, vorher hast du gerade so in einem Nebensatz gesagt, dass du vor einer Woche mit Verdacht auf Herzinfarkt im Spital gelandet bist. Es war dann kein Herzinfarkt, sondern Herzbeutelentzündung. Aber ja, du hast schon x Operationen gehabt. Du bist nach dem Unfall ein Jahr lang künstlich beatmet worden. Du hast so viel Mal, bist du eigentlich nahe am Tod gewesen. Wie denkst du, heute über den Tod nach? Weißt du, ist es etwas, ich meine, für mich ist der Tod, ich bin noch nie fast gestorben, es ist so weit weg, ist für dich mega etwas Nächstes und etwas, wie soll ich das sagen, fast Alltägliches, oder ja? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist schon, was ich sage, ist nicht, wahrscheinlich nicht gerade alltäglich, aber etwas, was einem immer wieder beschäftigt, immer wieder begegnet.
Mhm.
Und dann schon die Frage, wenn es jetzt so weit wäre, ist mein Leben bereinigt? Im Grossen und Ganzen.
Also im Sinne von zwischenmenschlichen Beziehungen sind die in Ordnung? Ja.
Genau.
Probierst du das auch aktiv so zu gestalten, dass du irgendwie viel Gespräche führst mit deinen Liebsten? Oder ja, wie machst du das?
Ich denke, es mir selber ins eigene Herz hineinschauen und sagen, wo hat es noch Sachen, Beziehungen, wo mich irgendwie, wenn ich jetzt sterbe, in dem Moment noch offen sind, wo es gut wäre, wir würden das noch besprechen.
Mhm. Jetzt, mein Podcast heisst «Endlich leben». Fabian, was heisst für dich «Endlich leben» nach dem Unfall, nach all dem, was du erlebt hast?
«Endlich leben», das ist so, da stelle ich mir vor, ich stehe auf einem Berg oben mit ausbreiteten Armen und genieße Leben. Und auf das freue ich mich in der Zukunft.
Mhm.
Im Paradies.
Ist das das Bild, das du hast, wo nach dem Tod dann kommt, dass dein Körper wieder funktioniert so, wie du es willst.
Ja, im letzten Kapitel von der Bibel heisst es, es wird mal kein Leid mehr sein. Kein Schmerz. Und ich gehe davon aus, auch kein Rollstuhl.
Auf das freust du dich.
Ja. Yeah.
Mhm. Und das heisst im Hier und Jetzt, weißt du, so, ja.
Leben. Ja, mach etwas aus dieser Situation. Sozusagen jeden Tag tut es mir gut, wenn ich sage, das Leben ist scheiße. Und dann tut mir am besten, jetzt ein bisschen therapeutisch gesehen, wenn du jetzt meine Therapeutin wärst oder mein Freund, der mich begleitet oder Freundin, tut mir dann gut als Antwort.
Ja, dein Leben ist mega scheiße.
Ja, genau. Oh, so gut. Das tut schon gut. Und dann kann ich sagen, aber wir machen etwas draus.
Aha. Was ist noch gut? Vielleicht der Fokus.
Was ist noch gut? Was geht noch?
Ja. Und kannst du vielleicht noch etwas sagen, wo noch gut ist, wo dich noch freut, wo du kannst geniessen?
Ich kann sehr geniessen, unterwegs zu sein in dem limitierten Szenario, wo ich noch kann. Gehen Hockey schauen, ein Hockeyspiel. Das freut mich. Oder mein Traum wäre, da ja mal mit dem Flieger weg.
Bist du noch nie gewesen seit dem Unfall?
Mhm. Ja, nein.
Schwierig, so reisen.
Ja.
Ja.
Und da bin ich jetzt am Trainieren, dass ich könnte meine Tochter besuchen in Madrid.
Was musst du da trainieren? Also wie muss ich mir das vorstellen? Was kannst du da dazu beitragen?
Körperlich fit sein, körperlich stabil sein. Und kräftemässig.
Mhm.
So etwas können durchstehen.
Hey, das wünsche ich dir von Herzen, Fabian, dass Danke. Du die Reise kannst machen, dass du deine Tochter kannst besuchen und dass du die Momente, die es gibt, in deinem Alltag irgendwo kannst fassen und geniessen, die guten Momente. Danke vielmals für das mega offene Gespräch und ich wünsche dir alles Gute.
Danke, gleichfalls. Und wir machen etwas draus, aus dem Leben.
Das machen wir.
Ich bin beeindruckt, wie offen und ehrlich der Fabian Wendel über seine ganz persönlichen Kämpfe, Fragen und Gedanken redet. Vieles, was er gesagt hat, hängt mir noch nach und arbeitet noch weiter in mir. Mich hat aber das Gespräch und die Begegnung mit dem Fabian nicht nur beschäftigt, sondern auch bereichert, weil mein Horizont wieder etwas weiter und grösser geworden ist. Jetzt nimmt es mich wunder, was das Gespräch bei dir ausgelöst hat. Was sind deine Gedanken dazu? Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Am besten geht das über das Kontaktformular in den Shownotes. Und gern darfst du den Podcast auch unterstützen. Zum Beispiel, indem du ihn abonnierst, eine Bewertung schreibst oder auch in deinem Umfeld teilst. Oder auch finanziell. ERF Media, die diesen und andere Podcasts produziert, lebt von Spenden. Wie du am einfachsten kannst spenden, das erfährst du ebenfalls über einen Link in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist. Ich bin Evelyn Gutknecht.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.